Genau, bei uns gibt es altersübergreifendes Unterrichten, weil auch da Studien zeigen und auch viele Schulen auf dieser Welt, dass man damit tatsächlich das Verantwortungsgefühl bei Kindern ganz anders prägen kann. Man kann sie auch mehr in ihrer individuellen Art fördern. Und das Thema Mobbing, was ja leider ein sehr omnipräsentes an deutschen Schulen auch ist, muss man sagen, das kann man damit eigentlich komplett lösen.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Ich habe heute eine Frau zu Gast, für die am 22. und 23. August, so glaube ich, ein Traum in Erfüllung geht und nicht nur für sie. Dann eröffnet sie den Live Hamburg Campus, den sie jahrelang geplant hat, wobei so lange hat sie ihn gar nicht geplant. Es ist erstaunt, wie so ein großes Projekt in Hamburg auch in so kurzer Zeit eigentlich fertig werden kann. Das kennt man gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie lange an dieser Idee gearbeitet und nun wird sie Wirklichkeit. An diesem besonderen Ort soll Lernen neu gedacht werden in einer Form, wie es sie so, glaube ich, in Norddeutschland bisher nicht gegeben hat. Und darüber wollen wir heute sprechen, aber auch darüber, wie es ist, wenn der eigene Schulleiter zu einem in der 6. Klasse kommt und sagt, dass man, Zitat, zu ernst für sein Alter sei. Denn genau das ist meinem heutigen Gast passiert. Ich freue mich sehr auf Janina Lynn Otto. Liebe Frau Otto, fangen wir mit dem Schulleiter an. Was war da los in der 6. Klasse? Sie haben das irgendwo in dem Fragebogen, den ich allen Gästen zuschicke, geantwortet. Ah ja, was haben Ihre Lehrer und Professoren über sie gesagt, da kam der Schulleiter, der auf sie als Sechstklässlerin zukam und gesagt hat, sie sind zu ernst und du bist zu ernst für 6. Klasse?
Ja, das stand tatsächlich in meinem Zeugnis und ich glaube, ich war halt ein Kind, ich habe mir immer viele Gedanken gemacht. Also schon immer war ich jemand, der erstmal geguckt hat, der beobachtet hat, der sich die eigene Meinung gebildet hat, bevor er was gesagt hat. Und das war vielleicht untypisch für das Alter. Ich habe übrigens auch nochmal überlegt, ich muss das korrigieren, das war am Ende der 5. Klasse, stand es in meinem Zeugnis.
Okay, genau. Der Schulleiter, ist der eingeladen am 22., 23. August, kommt der?
Tatsächlich, also das war, glaube ich, von einer Lehrerin geschrieben. Okay. Und in dem Fall nein, aber es ist nochmal im Impuls, ich werde mal drüber nachdenken. Ich weiß allerdings gar nicht, inzwischen bin ich ja auch 40 Jahre alt, inwieweit die Lehrerin noch aktiv ist. Ich muss das mal in Erfahrung bringen.
Muss mal gucken. Wir kommen gleich dazu, wie Sie auf die Idee kamen, eine eigene Schule zu gründen. Sie hatten aber relativ früh offensichtlich den Wunsch, Unternehmerin zu werden. Und ich fand es schön, was Sie geschrieben haben, weil ich das noch nie gehört habe. Das Erste, was Sie gegründet hatten, war ein Unternehmen gewesen. Es ging um eine Bandagenaufwickelmaschine für Pferde. Was haben Sie da genau gemacht?
Genau, das waren so meine allerersten Versuche. Ich war ja im Reitsport aktiv als Springreiterin und habe dann auch da mir die Welt angeguckt und fand, es bräuchte eigentlich eine Bandagenaufwickelmaschine. Habe die dann mit meinem Vater zusammen entwickelt. Aber nein, da hat es noch nicht ganz für die Unternehmensgründung gereicht. Dafür war ich auch noch zu jung. Aber es waren definitiv die ersten Erfahrungen und auch das erste Mutfassen, sich vielleicht mal selbstständig zu machen.
Das heißt, das war eigentlich immer schon sehr früh die Idee zu sagen, ich werde Unternehmerin?
Ich habe das nicht so bewusst in mir gehabt, weil auch niemand gesagt hat, ja Janina, du wirst mal Unternehmerin. Aber es war einfach immer dieser Wunsch, damit gestalten zu können. Und der hat sich immer stärker ausgeprägt und irgendwann ist es dann eben in die Selbstständigkeit gemündet.
Und dann das erste Mal, ich habe nochmal nachgeguckt, wo wir so größer über Sie als Unternehmerin berichtet haben, das war Frau, bitte immer verbessern, wenn ich Quatsch sage, Frau Ultra Frisch.
Genau.
Richtig?
Ja.
Da ging es um regionale Lebensmittel und da habe ich jetzt mit großem Interesse etwas gelesen, was mich total fasziniert und wir müssen aufpassen, dass wir nicht die ganze Zeit darüber sprechen. Sie haben Ihre Diplomarbeit über die Wertschätzung von Lebensmitteln in Deutschland geschrieben und das war dann wahrscheinlich eine relativ kurze Diplomarbeit, weil ich erlebe immer, dass die deutschen Lebensmittel ganz anders wertschätzen als die meisten Länder, die um uns herum sind. Ist das so?
Also das war definitiv eine Erkenntnis des Ganzen und so kurz war sie gar nicht, ich glaube um die 100 Seiten und es war eine Adaptive Choice Based Conjoint Analyse, also ich habe Menschen befragt nach ihren Kaufbereitschaften und alleine das hat relativ lange gedauert, aber am Ende war es natürlich genau das Ergebnis, von dem Sie gerade sprachen. Die Deutschen wollen Qualität, aber immer zum günstigsten Preis.
Woran liegt das, dass wir so ein Problem damit haben, bei Dingen, die wir uns selber ja zuführen, dann vor allen Dingen auf die Qualität zu achten und nicht so sehr auf den Preis?
Ich glaube, es ist zum einen die Bewusstheit, die einfach gar nicht da ist, dass wir sind, was wir essen und es eigentlich das Wertvollste sein sollte, dass wir uns gut ernähren. Und dann muss man auch sagen, Deutschland ist die Wiege der Discounter und wir sind einfach so preisfokussiert. Sobald irgendwo so ein Rabattschild hängt, da werden wir ganz aufgeregt und dann wollen wir da auch gerne hin. Und ich würde mich da gar nicht rausnehmen. Also ich glaube, wir lieben Rabatte, wir finden das schon gut. Wichtig ist aber, dass wir eben mehr darüber sprechen, dass das gegebenenfalls auch mit einer niedrigeren Qualität einhergehen kann.
Das ist dann vielen nicht bewusst und dann kommen die ganzen Lebensmittelskandale, die ja auch es vor allen Dingen in Deutschland gibt und in vielen anderen Ländern auch gar nicht so. Sie haben daraufhin dieses Frau Ultrafisch, das letztendlich ging es darum um regionale Lebensmittel, ne, die Sie selber auch angebaut haben, richtig?
Die ich unter anderem auch, das mache ich übrigens ja auch immer noch bei uns auf dem Hof, allerdings nur für uns. Und genau, es ging um regionale selbstgemachte Lebensmittel, die ich dann in einem Bistro- und Cateringbetrieb verkauft habe. Und langfristig habe ich dann auch gesunde Fertiggerichte und Snacks, bei gesund darf man immer nicht so pauschal sagen, deswegen also ohne Zusätze und möglichst hochwertig produziert und die dann auch über den Lebensmitteleinzelhandel vertrieben, also bei Edeka, Rewe, falls wir das hier sagen dürfen.
Das darf man und immer Co. sagen. Waren Sie damals schon mit Benjamin Otto verheiratet, als das losging?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mich selbstständig gemacht, da war ich alleine und habe ihn kennengelernt, als ich dann mein Bistro gerade eröffnet habe.
Das muss man ja sagen, ne? Otto, ja, es ist die Otto-Familie. Es gibt ja auch noch mehrere, die Ottos heißen. Dass sie plötzlich Teil dieser unglaublich großen, bekannten, erfolgreichen Familienunternehmerfamilie waren. Was hat das für Sie in Ihrer unternehmerischen Tätigkeit verändert? War dann schon klar, okay, das macht jetzt Sinn, dass ich dann etwas in diesem Kosmos mache? Weil Sie hätten ja theoretisch auch den anderen Weg gehen können und sagen, nee, ich mache bewusst gar nichts mit in dem Konzern oder mit dem Konzern.
Also das Schöne ist ja, zum einen würde ich sagen, meine Eltern haben mich zu sehr viel Resilienz erzogen. Mhm. Sprich, ich gehe immer den Weg, den ich für mich als richtig erachte. Und ich habe Benjamin dann kennengelernt. Erstmal wusste ich ja sowieso nicht, wer er war. Und als ich es dann irgendwann wusste, haben wir eigentlich auch, dass wir zusammen waren, nicht groß öffentlich kommuniziert in irgendeiner Form.
Sie wussten nicht, Benjamin Otto, da fragt man nicht automatisch, hast du irgendwas mit dem Michael Otto oder mit dem Alexander Otto oder mit dem Frank Otto? Die Frage stellt er sich nicht.
Ich kannte seinen Nachnamen ja gar nicht.
Ach so, okay.
Also er hat mich ja angesprochen und hat sich einfach nur als Benjamin vorgestellt, so wie man das eben auch macht. Also da waren wir ja Mitte 20 und von daher stellte sich die Frage gar nicht. Genau.
Okay.
Genau. Und dann kamen wir zusammen und dann war es aber auch wirklich so, dass ich im Prinzip mehrere Jahre genau das weitergemacht habe, was ich vorher auch gemacht habe, weil es sich für mich nach dem richtigen Weg anfühlte und ich hätte mich auch nie davon abhängig gemacht oder meine Entscheidung jetzt großartig, glaube ich, verändert aufgrund meines Partners.
Und tatsächlich sind Sie jetzt ja auch einen anderen Weg gegangen mit dem Life Campus und wir wollen vor allen Dingen darüber sprechen, wie ist diese Idee entstanden, weil am Ende gründen Sie ja jetzt etwas, von dem auch, glaube ich, viele Leute träumen, vielleicht nicht so viele, die davon träumen, ein Café zu gründen, sondern eine eigene Schule unter anderem zu gründen, die ein Teil dieses Campus ist. Wie kommt man auf die Idee, eine eigene Schule gründen zu wollen?
Also Kaffee glaube ich ja auch. Ich höre ja immer wieder von Menschen, die irgendwann mal ein eigenes Kaffee machen wollen. Da kann ich immer sagen, das habe ich schon mal abgehakt. Ja.
Okay.
Und dann war es tatsächlich so, dass Benjamin und ich zusammensaßen und wir irgendwann gesagt haben, Mensch, die Probleme in der Welt werden immer größer. Wir müssen doch hier irgendwie gucken, dass wir unseren Beitrag leisten können. Und dann haben wir tatsächlich überlegt und gesagt, gut, die Probleme sind eben so komplex, das kann nicht einer alleine lösen. Wir brauchen einen Ort, der möglichst vielen Menschen hilft, ihre Stärke zu erkennen und zu leben und ihnen dann ermöglicht, konstruktiv miteinander zusammenzukommen und gemeinsam an den Herausforderungen unserer Zeit zu arbeiten. So, und dann ist klar, dass Bildung ja eigentlich der Schlüssel für Wandel ist. Also Bildung und Aufklärung und Bildung aber eben nicht nur für die Schule, sondern ein Leben lang. Natürlich ist die Schule aber ein sehr, sehr wichtiger Teil des Ganzen, denn wir alle wissen ja, wie die Schule uns geprägt hat. Und deswegen war klar, dass wir auch eine Schule auf diesem Campus dann haben wollen und eben Angebote für Menschen allen Alters und jeder Herkunft.
Zunächst haben Sie aber erstmal eine Stiftung gegründet dafür, richtig?
Das ist korrekt, genau. Die Holistic Foundation, die diesen Namen trägt, weil wir gesagt haben, wir möchten die Dinge ganzheitlich betrachten. Alles ist ein Teil des Ökosystems und es ist uns wichtig, dass wir aus diesem Silo-Denken herauskommen, auch auf uns Menschen bezogen, dass wir uns gegenseitig nicht in Schubladen stecken, sondern wirklich offen gemeinsam die Chancen ergreifen, die wir haben.
Was ist dieser Life Campus jetzt eigentlich? Ich habe mit mehreren Leuten darüber gesprochen, die sich damit beschäftigen, gesagt, wenn du zusammenfasst, was ist es? Und da gibt es absurdeste so Beschreibungen. Einige sagen, eigentlich ist es so eine riesige VHS, also Volkshochschule. Ne? Andere sagen, eigentlich ist es so ein Bildungscampus. Andere sagt, es ist eigentlich so ein Ort mit unglaublich viel Weiterbildung und Fortbildung. Wie würden Sie jemanden, der noch nie davon gehört hat, beschreiben, was der Life Campus ist?
Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist alles das. Mhm. Und inzwischen sage ich immer gerne, du kannst dir den Life Campus als einen Ort vorstellen, an den du einfach kommen kannst, ohne dass du schon genau weißt, was du da machen möchtest. Du kannst in das Café gehen, kannst schauen, was da an dem Tag für Angebote stattfinden. Vielleicht gibt es einen Töpferkurs, vielleicht gibt es ein Konzert, vielleicht gibt es auch Yoga-Kurse. Du kannst dich vielleicht zu verschiedenen Themen weiterbilden, zum Thema Kräuter, weil vielleicht eine Nachbarin vom Campus, die sich gut mit Kräutern auskennt, da einen Kurs anbietet. Du kannst dich regional ernähren und kannst vielleicht gibt es gerade einen Schwerpunkt zu einem bestimmten Land, wo Menschen, die aus diesem Land kommen, die Küche uns allen näher bringen und da ein gewisses Angebot schaffen. Also es gibt wirklich ein sehr vielfältiges Angebot. Es wird auch sowas wie eine Schnitzeljagd auch für Familien geben, wo man den Campus dann kennenlernen kann. Es gibt auch klassische Sportangebote, Basketball und so weiter. Also es gibt einfach sehr, sehr viel, weil wir gesagt haben, wir Menschen sind so individuell wie das Leben und wir möchten Angebote für jedermann schaffen und wir möchten einen Rahmen auch schaffen, wo jeder ein Angebot mitbringen kann.
Also man muss sich das schon vorstellen, Stichwort Volkshochschule, es gibt auch eine Art, habe ich mal geguckt, Kursprogramm, Workshops und so, für die man sich anmelden kann, an denen man teilnehmen kann. Das ist ein großer Bereich. Es wird aber auch viele Veranstaltungen geben. Wissen Sie schon, wie viele Veranstaltungen im Jahr? Was planen Sie da?
Wir planen nach dem Hochlauf 50 Veranstaltungen am Tag.
Am Tag?
Mhm. Genau. Also wir haben ja 15.000 Quadratmeter Fläche, 11.000 Quadratmeter Gebäudefläche.
Muss man nochmal sagen, wo?
In Hamburg-Bramfeld, genau.
Direkt neben der Otto-Zentrale, ne?
Genau. Ecke Werner-Otto-Straße, genau. Hallesdorfer Straße und da sieht man diesen riesengroßen Holzbau schon ganz gut inzwischen.
50 Veranstaltungen pro Tag.
Genau, das sind natürlich, wie eben angesprochen, auch der kleine Töpferkurs oder vielleicht gibt es Atemübungen, das sind kleine Kurse, es sind auch teilweise Themen, auch vertrauliche Sachen, auch zu Mental Health zum Beispiel gibt es natürlich, es wird Sprechstunden geben zu solchen Themen, also es ist wirklich sehr vielfältig.
Ist der Ort dann eigentlich, der Ort, haben Sie lange drüber nachgedacht, aber war klar, das muss in der Nähe von Otto sein, da ist das Grundstück, wir brauchen ein großes Grundstück, ist der Ort eigentlich der richtige Ort, weil er ist jetzt so ein bisschen ab vom Schuss?
Ja, absolut. Wir haben schon darüber diskutiert. Und dann war aber auch klar, gut, da ist diese Fläche, da sind alte Fabrikgebäude, die sowieso weg müssen. Und das bot sich dann natürlich an. Und wir fanden es auch schön, dass es eben nicht mitten in der Innenstadt ist, sondern an einem Ort. Bramfeld ist ja der fünftbevölkerungsreichste Stadtteil von Hamburg. Es gibt eine tolle Durchmischung an Menschen. Und das fanden wir irgendwie total charmant.
Und es ist nicht weit weg von Rahlstedt, dass dann der bevölkerungsreichste Stadtteil ist. Und überhaupt ist der Bezirk Wandsbek allein schon so groß, dass das wahrscheinlich ausreichend wird. Sie haben es gesagt, man braucht dann, wenn man sowas macht, macht es Sinn, auch eine Schule zu gründen. Wann entstand diese Idee zum ersten Mal? Und dann würde mich interessieren, wie macht man das eigentlich? Weil Sie haben noch nie eine Schule gegründet. Benjamin Otto hat auch, die Familie Otto hat viel gegründet, aber auch noch keine Schule. Wie geht man dann vor?
Also ich muss sagen, Benjamin wusste schon sehr früh, dass er mal eine Schule gründen möchte.
Tatsächlich
kam der Wunsch also auch sehr stark von ihm. Und auch da sind wir dann aber unternehmerisch rangegangen, haben gesagt, okay, da müssen wir jetzt erstmal gucken, was es dann so auf der Welt gibt. Was sind dann die Best Practices, so wie jeder Unternehmer das macht. Das heißt, wir haben uns überall auf der Welt Schulen angeguckt, haben mit Menschen gesprochen, haben auch erste Beteiligungen an Schulen gemacht und haben, ich glaube, jetzt eigentlich das Beste aus allen Welten zusammengetragen. Also es ist nicht komplett neu, was wir da erfinden, aber es ist halt vielleicht in der Gänze, so wie es ist, einzigartig.
Und warum wollte Benjamin Otto eine Schule gründen? Weil er mit den Schulen, die er kannte, nicht zufrieden war, oder?
Ja, ich glaube, dass er, also am besten fragen Sie ihn selber, aber er selber hatte einfach das Gefühl, dass er nie so gesehen wurde in der Schule, wie er wirklich ist. Und inzwischen wissen wir auch, wie unterschiedlich Kinder und Menschen im Allgemeinen lernen und dass das aktuelle Schulsystem da jetzt nicht immer jeden optimal individuell fördert. Und das wollte er gerne anders machen.
Und wie macht man das dann? Geht man als erstes an die Schulbehörde und sagt, hallo, wir sind hier, wir planen da so einen großen Campus und wir möchten da auch eine Schule gründen? Wie macht man das?
Also die Verbindung zur Schulbehörde bestand sowieso schon, weil wir natürlich verschiedene Schulprojekte fördern und auch gemeinsame Kooperationen vorher schon gemacht haben. Auch wir als Holistic Foundation haben beispielsweise das Gärtnern an Hamburger Schulen zusammen mit der Hamburger Schulbehörde zurückgebracht. Und dadurch sind wir schon seit Jahren im Dialog gewesen und haben tatsächlich in verschiedenen Gesprächen ausgelotet, was die beste Form ist, wie wir da vorgehen können. Und so war das eigentlich ein sehr natürlicher Prozess. Für uns war auch immer klar, wir sehen das hier nicht als klassisches Unternehmen, was jetzt möglichst schnell fertig werden muss, sondern wir wollen das wirklich gut machen. Und deswegen haben wir einfach inzwischen uns ein großes Netzwerk erarbeitet mit vielen, ja, auch Menschen aus der Bildungsbranche, aus dem Bildungsbereich, die sich auskennen, die uns dabei helfen. Und von daher, ja, war das ein sehr natürlicher Prozess.
Normalerweise baut man solche Schulen dann auf mit eine Klassenstufe, die nächste Klassenstufe, würde man sich denken, Sie machen es anders.
Genau, bei uns gibt's altersübergreifendes Unterrichten, weil auch da Studien zeigen und auch viele Schulen auf dieser Welt, dass man damit tatsächlich das Verantwortungsgefühl bei Kindern ganz anders prägen kann. Man kann sie auch mehr in ihrer individuellen Art fördern. Und das Thema Mobbing, was ja leider ein sehr omnipräsentes an deutschen Schulen auch ist, muss man sagen, das kann man damit eigentlich komplett lösen. Und ja, und so können wir eben wirklich dann die Kinder individuell fördern.
Also sie starten Klasse 1 bis 3 zusammen, Klasse 4 bis 6, 7, 8, 19.
Genau.
Aber sie starten auch tatsächlich mit genau all diesen, also es ist nicht erst nur 1 bis 3, sondern es ist alles dann im neuen Schuljahr, also nach den Sommerferien dann besetzt, ja.
Ganz genau, ganz genau. Und sowieso haben wir eben nicht so diesen ganz klassischen Mathe, 45 Minuten Deutsch, 45 Minuten, wie wir das vielleicht auch von früher noch kennen, sondern die Kinder arbeiten viel projektbasierter, viel individueller und können tatsächlich auch sehr stark dann ihre Projekte fertig machen in dem Rahmen. Also es ist nicht so, dass man dann sagt, so, jetzt ist Pause, weil jetzt und jetzt musst du das nächste machen, sondern die Kinder dürfen tatsächlich auch erstmal ihre Projekte dann fertig machen und dann mit dem nächsten Thema beginnen.
Wie viele Kinder werden am Anfang dort, oder ist es sowieso in jedem Bereich eine Klasse sozusagen? Sprechen Sie von Klasse überhaupt?
Die Bezeichnung kann ich Ihnen jetzt gerade ehrlicherweise gar nicht sagen, aber ich glaube Gruppen, oder?
Okay. Also ich würde sagen. Und wie groß ist so eine Gruppe? Also die
Auch da müssten wir jetzt die Schulleitung nochmal fragen, okay, weil wir auch da, also wir selber sind natürlich keine Pädagogen und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass Benjamin und ich jetzt nicht hingehen und sagen so, wir haben jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir sagen jetzt, wie alles funktioniert, sondern wir haben Experten, die genau das eben ausarbeiten und auch anhand der aktuellen Studienlage und aller Erkenntnisse sagen, okay, so macht das am meisten Sinn. Aber ich glaube, es sind um die 20.
Insgesamt, Sie starten mit den Klassen 1, also mit den klassischen Klassen 1 bis 6, also bei Ihnen 1 bis 3 und 4 bis 6 und da sind dann jeweils 45 Kinder drin.
Also wir haben ungefähr eine Zweizügigkeit, ja, und dadurch, ja genau, kann man das nicht ganz so pauschalisieren, aber so ich würde mal sagen, um die 20 Kinder pro Gruppe.
Wie groß war das Interesse an der Schule? Weil ich kann mir vorstellen, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die sagen, das ist genau das, worauf wir gewartet haben. Und so viele Schulen gibt es da in Hamburg gar nicht. Mir fällt die Zukunftsschule Flachsland ein in Alsterdorf, die so ein ähnliches Modell ist. Wir kommen ja noch, was, wie das bei Ihnen mit Zensuren ist und so. Wie groß war das Interesse?
Das Interesse war sehr groß. Ja. Also man muss wirklich sagen, wir haben jetzt über 900 Interessensbekundungen bekommen. Wie gesagt, mit 90 Kindern starten wir. Wir haben schon Anmeldungen für 2030. Und und man muss auch immer wieder sagen, auch immer wieder kommen Anfragen an mich heran, wo die Menschen dann auch jetzt noch versuchen, mit reinzukommen. Also das ist, freut uns riesig, dass da so viel Interesse ist.
Was war die Idee zu sagen, was die Mischung anbelangt? Ist es am Ende eine Privatschule? Das heißt, man zahlt was zahlt man dazu im Monat?
In Hamburg darf man maximal 250 Euro pro Monat zahlen und genau, aber wir vergeben auch Stipendien, das heißt, auch wenn es jetzt jemand hört, also es soll niemals der Grund sein, dass die Kinder nicht bei uns auf die Schule können.
Und wie sucht man dann die Kinder aus, die da hingehen?
Tatsächlich schreiben die Eltern eine Art auch Bewerbung. Also warum soll mein Kind auf unsere Schule kommen? Und wir haben dann einen Auswahlprozess gehabt, haben mehrere Treffen mit den Kindern, mit den Eltern gemacht und wirklich auch geschaut, wo ist auch der Wunsch da, genau diese Art der Schule mitzugestalten, ein Teil des Ganzen zu sein.
Jetzt müssen wir nochmal darauf eingehen, was da genau passiert. Ich habe unglaublich viele Dinge gefunden, die Sie anders machen als andere Schulen und auch unglaublich viele Sachen, die es auf diesem Campus gibt. Da müssen Sie nochmal erklären, was das eigentlich genau ist. Also zum Beispiel gibt es einen Makerspace. Das kenne ich von Kindergeburtstagen, sowas Ähnliches. Da geht man dann hin und kann man alles mögliche Handwerk an, richtig?
Ja, ganz genau. Und wir haben auch versucht, darauf Wert zu legen, dass wir auf der einen Seite sowas haben wie 3D-Printing, also auch und auch das Thema Digitalität natürlich sehr präsent ist und auf der anderen Seite aber eben auch Schreinern. Also dass wir auch gerade diese ganz haptischen Themen bei uns eben eine Rolle spielen. Auch das Gärtnern wird ja bei uns möglich sein. Und so kann man da wirklich, also von bis alles, was handlich kreativ ist, dann machen.
Und da gibt es noch den Mindspace, das ahnt man, da geht's dann vor allen Dingen oder ist es der Mindspace? Da würde es dann um die Mindspace, nicht Mindspace. Mindspace, das heißt, da geht es um die Naturwissenschaften.
Genau, da geht es um die klassischen Naturwissenschaften, so wie man sich das denken würde.
Und das sind aber Dinge, die sowohl die Schüler nutzen, als auch alle anderen, die im Live-Campus sind?
Ganz genau, also das sind schon eher die öffentlichen Bereiche, wobei das natürlich auch getrennt ist, ne? Also die Schule ist ja ein in sich auch eigener Ort, je nachdem, nach Alter der Kinder breiten die Kinder sich im positivsten Sinn natürlich auch immer weiter über den Campus auf, nutzen alle Möglichkeiten, die es da gibt.
Und bleiben, so ist die Ganztagsschule, das heißt die Kinder bleiben wie normalerweise bis dann 16 Uhr ungefähr?
Ja, also wir sind gerade in der finalen Festlegung der Zeiten. Allerdings ist es bei unserer Schule ja nicht so ganz klassisch, dass man beispielsweise von 8 bis 16 Uhr ist, sondern man kann sich eben auch Freiheiten erarbeiten, wenn man mit bestimmten Stoffen schon sehr weit ist. Wenn man bestimmte Sportarten beispielsweise macht, werden da Flexibilitäten eingeräumt. Mhm. Und man kann sogar, wenn Sie jetzt sagen würden, ich muss beruflich 6 Wochen nach Shanghai, ja, und ich könnte mein Kind mitnehmen und ich könnte dem ermöglichen, dass es eben auch da toll an seinen Projekten arbeiten kann und vielleicht noch sehr, sehr viel fürs Leben mitnimmt, dann ist auch sowas durchaus möglich.
Was mit Zensuren? Gibt es die?
Nein, es gibt keine klassischen Zensuren bei uns. Es gibt Beurteilungen, weil wir überzeugt sind, dass wir ansonsten eine Vergleichbarkeit unter den Kindern fördern, die sie eigentlich nicht optimal dabei unterstützen, ihre eigene Stärke zu erkennen und zu leben.
Das heißt, wir reden auch dann bis Richtung Klasse 10. Auch in Klasse 10 gibt es keine Zensuren.
Genau, also zum Abschluss bringen wir natürlich alle Auflagen sozusagen mit, die es von der Hamburger Schulbehörde gibt. Und aber vorher haben wir ja keine klassischen Noten.
Die Idee, eines Tages dann auch eine Oberstufe zu haben, gibt es die? Ja, Sie nicken schon. Und aber damit es wachsen kann.
Das müssen wir uns erarbeiten. Okay. Das finde ich ist auch ein total, auch da wieder guter Prozess, dass wir jetzt erstmal zeigen, die Schule funktioniert in sich gut und dann wird sie erweitert bis zum Abitur.
Wie haben Sie die Lehre, also wie haben Sie gemacht? Sie haben erstmal wahrscheinlich einen Schulleiter, eine Schulleiterin gesucht und die hat dann alles weitere gemacht?
Ganz genau, so läuft es. Also wir haben eine Schulleitung, die zweigeteilt ist, einmal praktisch die pädagogische Leitung, einmal die kaufmännische Leitung und die machen zusammen alles und halten uns natürlich gut auf dem Laufenden, wie es passiert, aber da haben wir das allerbeste Gefühl, dass die das auch sehr gut gestalten.
Sie müssen nochmal sagen, weil Sie haben diese Aufteilung in Phasen, geschieht nicht nur willkürlich, sondern Sie haben diesen Phasen, 1., 3., 4. bis 6., 7., 8., 9., 10. auch verschiedene Entwicklungsphasen zugeordnet.
Das ist korrekt.
Die wie aussehen?
Da müssten Sie jetzt die Pädagogen fragen. Also, aber tatsächlich ist das genau so. Also all das ist nicht willkürlich, sondern das grenzt sich genau darauf ab, dass man eben diese bestimmten Phasen auch in dem Erwachsenwerden der Kinder hat.
Der Live-Campus insgesamt, ist das ein Modell, was es nur in Hamburg geben soll oder ist das etwas, wo Sie sagen, wenn das gut funktioniert, dann ist das auch etwas, was man auf andere Städte oder auf andere Stadtteile, auf andere Bereiche Hamburgs ausdehnen kann?
Also wir selber planen Live Hamburg nicht als Franchise. Mhm. Wir haben schon diverse Anfragen auch für andere Städte und wir sind grundsätzlich sehr, sehr offen, dass auch andere Menschen das dort gerne umsetzen können. Wir teilen auch gerne unser gesamtes Wissen. Aber für uns ist dieses Projekt tatsächlich auch so groß und so umfassend, dass wir das gar nicht so einfach ausrollen könnten. Das ist kein Projekt, wo wir jetzt geschaut haben, wie können wir mit möglichst kleinen Mitteln irgendwie möglichst viel bewirken, sondern dieses Projekt ist wirklich sehr, sehr groß auch für uns.
Wenn man sich das anguckt, wenn man da vorbeifährt, dann sieht man ja schon, dass es architektonisch schon was ganz anderes ist. Sie haben gesagt, es ist alles aus Holz gebaut?
Genau, also der Großteil ist aus Holz. Es gibt bestimmte Auflagen bei der Sport- und Bewegungshalle beispielsweise, aber ansonsten ist es ein Holzbau.
Welche Rolle spielt die Architektonik für das, was Sie da planen?
Uns war halt wichtig, dass wir möglichst viel Flexibilität in diesem Gebäude haben. Und deswegen war die Architektonik von Anfang an sehr wichtig. Und wir wollten auch jedem Menschen das Gefühl geben, dass er willkommen ist an diesem Ort. Also nun waren Sie leider noch nicht da, das müssen wir ganz schnell nachholen. Aber wenn Sie da reinkommen, ist es wirklich schon jetzt so, dass dieser Ort einfach einnimmt auf eine charmante Art und Weise, also einem das Gefühl gibt, einfach mal zu sein und einfach auch mal zu beobachten und sich auf eine Art inspirieren zu lassen, die einen so aus seinem klassischen, also ich kann nur von mir sprechen, aus meinem klassischen Hamsterrad auch so mich rausholt. Und das finde ich schön und das war genau der Anspruch, den wir vorab hatten und ich bin der Ansicht, das ist auch gelungen.
Man erlebt das ja in der, finde ich, immer sehr klar in der Elbphilharmonie. Also ich glaube, ich würde die Elbphilharmonie mit geschlossenen Augen am Geruch erkennen. Am Geruch dieses Holzes, und man kommt da rein und weiß, irgendwas ist hier anders und so. Und anscheinend ist es da, es hebt sich auch komplett ab von dem, was Otto daneben gebaut hat. Und insgesamt architektonisch ist das was ganz anderes, als was man in der Ecke da erwartet. Wie werden die, gibt es Verknüpfungen mit Otto? Weil ich meine, nebenan sind tausende Mitarbeiter und die können das natürlich auch für Fortbildung, für Weiterbildung, für was auch immer nutzen.
Also genauso wie mit anderen Unternehmen und auch mit der Gemeinschaft, die drumherum wohnt, ist natürlich auch Otto ein Teil unserer Gemeinschaft. Und wir sind da schon natürlich im regelmäßigen Austausch, und da hat auch schon die ein oder andere Baustellenbesichtigung stattgefunden. Und natürlich überlegen wir auch, wie wir eben einen Mehrwert für die Mitarbeitenden schaffen. Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Erwartungshaltungen von der einen oder der anderen Seite sind, sondern den Live Hamburg Campus bauen ja Benjamin und ich tatsächlich privat, also mit der Stiftung. Und von daher, genau, sind Sie ein Teil der Gemeinschaft.
Was ist denn Ihre Rolle im Live Hamburg Campus?
Ich bin ja alleinige Stiftungsvorständin und der Live Hamburg Campus ist sozusagen unter der Stiftung aufgehangen. Das heißt, ich habe schon die übergeordnete Verantwortung für die Gestaltung des kompletten Campus, sowohl ja des Baus als auch der inhaltlichen Ausgestaltung.
Okay, und verstanden. Ich habe, wenn ich es richtig gesehen habe, 2024 hat der Bau begonnen und 2026 ist es fertig. Das heißt, es ist eines der wenigen großen Bauprojekte, was in der Zeit ist.
Ja.
Tatsächlich, wie haben Sie das denn gemacht in dieser Zeit, wo alle sagen, weil da kann ja auch vielleicht die Stadt mal was draus lernen. Wie haben Sie das geschafft?
Also erstmal sind wir halt sehr unternehmerisch. Das heißt, wir haben Freude daran, mit Teams gemeinsam auch Visionen mit Energie nach vorne zu treiben. Dann muss man sagen, wir haben ja 8 Jahre geplant, also jetzt in Gänze.
Wow.
Ne? Das heißt, wir haben so 2018 angefangen und hatten natürlich relativ viel Zeit, unsere Hausaufgaben zu machen. Und ich bin relativ früh zu meinem Mann gekommen und habe gesagt, Mensch, könnten wir nicht vielleicht einen Geschäftsführer von der ECE begeistern, weil die bauen ja so multikomplexe Shoppingcenter und vieles drumherum. Das wäre doch toll. Und das fand er dann auch gut. Und tatsächlich haben wir genau das auch gemacht. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man Menschen hat, die mit diesem Scope, also mit diesem, auch mit dieser Vision, mit dem Rahmen, den man hat, die damit was anfangen können. Und die wissen, wie man das Ganze dann auch wirklich in ein Fundament, in unserem Falle in Holz gießt oder baut. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil dessen gewesen, dass wir das dann jetzt auch, also toi jetzt alles.
Jetzt kann da glaube ich kaum noch was dazwischen kommen. Sie müssen mal zu Ihrer Rolle. Sie sind da jetzt Stiftungsvorstände. Sie machen das. Das Unternehmen ultra frisch gibt es.
Ist operativ stillgelegt zurzeit.
Genau. Und Sie sind dann, das war überraschend, weil das für einige überraschend. Sie sind jetzt, haben aber auch im Otto Imperium, im Otto Lager eine Rolle. Sie sind Aufsichtsrätin.
Richtig.
Genau.
Ja, genau. Also tatsächlich mein Mann und ich inzwischen seit fast 10 Jahren arbeiten wir unternehmerisch zusammen. Mhm. Wir haben mehrere Sozialunternehmen zusammen gegründet, haben die Stiftung aufgebaut und sprechen natürlich über viele unternehmerische Themen. Natürlich spielt auch Otto da einfach eine sehr entscheidende Rolle. Und für mich war es einfach jetzt eine tolle Möglichkeit, dann auch die Expertise, die ich über die Jahre aufbauen konnte, eben jetzt im Konzern mit einzubringen, und freue mich natürlich riesig und bin auch sehr demütig, dass ich jetzt diese Aufgabe mit ausfüllen darf. Und genau.
Wie ist das? Da im Aufsichtsrat zu, ist ja für Sie auch eine neue Erfahrung,
ja,
zu sitzen.
Ja, total. Also ich kann nur sagen, also ich habe die Sitzung als, einfach, man weiß, auch da, es ist ja so ein großartiger Konzern, der so viele tolle Mitarbeitende hat, und man ist quasi ein ganz kleines Zahnrad in dem großen Ganzen. Und ich freue mich einfach, da eben ein Teil des Ganzen zu sein, und am Ende läuft das ja alles seinen Gang.
Ist zu hoffen. Zur Eröffnung, 22. 23. August, da kommt dann große Namen, kommt der Bürgermeister, wer wird da sein?
Das hoffen wir natürlich. Also wir haben durchaus den ein oder anderen großartigen Menschen aus der Politik und auch aus der Welt, die man so kennt. Und und haben aber auch eben viele Angebote für jedermann. Also am 22. 23. wird es wirklich von bis alles geben. Unter www.live.hamburg kann man sich informieren. Und dann geht es aber natürlich auch erst richtig los. Das heißt, wenn man dann nicht kann, dann kann man auch in den Wochen oder Monaten danach sich einfach mal anschauen, was da so passiert.
Aber Sie müssen nochmal erklären, wie Sie die Leute tatsächlich, also darüber erreichen Sie die Leute, über die Internetseite, dass Leute gucken, ich suche irgendwas, wo ich mich fortbilden möchte. Andererseits ist das eine, sozusagen, so wie ich kann jetzt irgendwas mir angucken und kann mich dann da einbuchen. Das ist dieser Volkshochschulcharakter, richtig?
So, ja, genau. Ja. Also es gibt verschiedene Programme, wo man sich anmelden kann. Es gibt Programme, wo man sich nicht anmelden muss. Es gibt kostenfreie Dinge, es gibt kostenpflichtige Sachen. Es gibt wirklich die ganze Bandbreite.
Das Geschäftsmodell funktioniert wie?
Das Geschäftsmodell ist eine GmbH. Das heißt, das Projekt ist
also
nicht
G auf... Also G heißt gemeinnützige GmbH.
Richtig, genau. Genau. Das Projekt ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet, aber es ist schon so, dass es eben Bereiche gibt, wo auch Umsätze generiert werden, womit dann wiederum eben der Teil, der auch gefördert wird, beispielsweise finanziert wird, ja.
Das heißt, alles Geld, was übernimmt, man versucht gar nicht erst großartig Gewinne zu erzielen oder investiert die sofort wieder?
Man investiert die dann wieder, genau. Also wir werden ja auch Konzerte beispielsweise vor Ort haben und dann ist es eben am Ende so, ja, dass die dann wiederum eben es kann ja auch sein, dass wir Menschen vor Ort haben, die gerne irgendwo teilnehmen wollen, wo dann eben die finanziellen Möglichkeiten nicht da sind. Und dann wäre wirklich ganz vielfältig, durchaus komplexe, kann ich Ihnen sagen, Möglichkeiten, die dann auch zu unterstützen.
Ich finde schon krass, 50 Veranstaltungen am Tag, das muss man erstmal machen, wenn man das mal kurz hochrechnet, das sind ja, kann ich rechnen, wie viel das sind, mehr als 15.000 Veranstaltungen im Jahr, fast 20.000,
ja. Ja, genau. Aber wie gesagt, es ist vom Kräutersammeln oder Gärtnern über,
also. Konzerte, wie groß gehen dann Konzerte? Was kann man da machen?
Also wir haben ja die Sport- und Bewegungshalle, da haben wir so ungefähr 400 bis 500 bestuhlte Plätze und 1.000, 1.200 Menschen hätten stehen Platz.
Das heißt, da kann man auch größere Sachen machen.
Absolut, genau. Also wir freuen uns über Anfragen aus der Stadt.
Was ich gesehen habe mit großem Interesse, natürlich, weil wir hier in einem Podcast sitzen, es gibt wahrscheinlich mehrere Podcast-Studio, gibt es ein Podcast-Studio? Podcast-Studio, auch für die Kinder, die Kinder nutzen können. Da bin ich mal gespannt, wie Sie das sehen, weil wir die Diskussion auch in diesem Podcast und auch in der Redaktion oft haben, welche Rolle für Kinder eigentlich noch Texte spielen. Und wenn ich dann gucke so auf meine Kinder und auf Patenkinder, aber auch auf die nachwachsenden Kollegen, also nachwachsende Volontäre und so, die dann schon sagen, warum lerne ich hier eigentlich noch großartig Texte zu schreiben? Ich informiere mich über Audio und Video und wir erleben das. Neulich war in diesem Podcast Paul Ronsheimer zu Gast, der mit seinem täglichen Politik-Podcast 350.000 Hörerinnen in der Spitze erreicht und sagt, ehrlich gesagt, die politische Berichterstattung in Berlin wird im Wesentlichen geprägt durch Podcasts. Wie bildet man sowas auf so einem Campus ab, in dem es ja darum geht, sondern die Leute vorzubereiten auf das, was in Zukunft auf sie zukommt?
Ich glaube, dass das Schreiben an sich auch eine ganz wichtige Ausdrucksform der eigenen Persönlichkeit sein kann und auch der eigenen Kreativität. Ich persönlich finde es interessant, dass Sie es sagen, weil ich erlebe eigentlich dass das Schreiben jetzt eine Renaissance auch erlebt. Ich glaube schon, gerade jetzt, wo wir alle in der KI so ein bisschen angekommen sind und mal ausprobiert haben, uns Texte schreiben zu lassen, merken wir doch eigentlich, wie wunderschön selbstgeschriebene Texte sind und dass die KI da bisher ja zumindest noch nicht,
zum Glück,
ansatzweise rankommt. Und ich glaube, deswegen wird das Geschriebene nie weggehen. Ich glaube auch, dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass man den Kindern vermittelt, wie eben das Schreiben Ausdruck der eigenen Persönlichkeit sein kann. Und deswegen glaube ich schon, dass Podcasts natürlich sehr, sehr wichtig sind und auch ihre Berechtigung haben, aber das Schreiben wird nie weggehen und es wird auch immer wichtig bleiben, meines Erachtens.
Aber die Idee, dann ein Podcast-Studio zu machen, ist eben halt, weil das eine Ausdrucksform ist, die an Bedeutung tatsächlich gewinnt. Und die Kinder, das muss man ja auch sagen, wir haben ja öfter mal Kinder auch hier, die einfach unglaublich viel Spaß haben. Und man staunt dann, was auf einmal auch aus Kindern wird, die sich normalerweise sonst gar nicht so trauen. Das wäre das Nächste, was mich interessiert, ob Sie darüber nachgedacht haben. Es gibt einerseits Kinder, die wirklich sehr gut in der Schule sind und sich gut entfalten, aber die etwas schweigsamer sind und sich nicht die vielleicht auch nicht den Mut haben oder sich zu äußern. Wie wollen Sie damit umgehen?
Ja, die Kinder tatsächlich so zu nehmen, wie sie sind und einfach zu schauen, wie man sie individuell fördern kann. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Rolle spielt und ich glaube auch, dass ich damals als ernst bezeichnet wurde, schon durchaus eher der Tatsache geschuldet war, dass ich eine durchaus introvertierte Person bin, die sich erst öffnet und auch extrovertierte Eigenschaften hat, aber sich eben erst mit einer gewissen Zeit öffnet. Und da glaube ich einfach, ist es so, so wichtig und auch für uns zum einen gesellschaftlich, aber auch am Ende wieder für das, was wir wirtschaftlich leisten, dass wir endlich anfangen, die Kinder nicht mehr alle in eine Schublade zu stecken. Und ja, einige Kinder lernen auditiv besser, die wollen dann vielleicht auch eher in dem Bereich aktiv sein, andere Kinder visuell. oder auch Menschen im Allgemeinen. Und dass wir da wirklich gucken, was es für Möglichkeiten gibt und die Kinder eben auch in die Digitalität wirklich mitnehmen und integrieren, aber ihnen auch eine Einordnung geben. Ganz wichtig ist, glaube ich, immer, dass man sagt, die Digitalität ist da, die geht auch nicht mehr weg und sie spielt einen Teil in unserem Leben. Wichtig ist, dass wir bewusst gestalten, wie wir die Digitalität in unserem Leben integrieren. Und da finde ich es unwahrscheinlich wichtig und auch wertvoll, den Kindern dann die verschiedenen Bereiche darzulegen. Und dazu gehört eben auch der ganze auditive Teil.
Sie haben es schon angesprochen, Digitalität. Man könnte ja auch so einen Live-Campus, und das gibt es durchaus, einfach als Angebot verstehen, das vor allen Dingen online funktioniert. Von zu Hause, wir hatten neulich hier einen Kollegen, der hat eine Investment-Akademie gegründet, die funktioniert komplett remote. Bei Ihnen ist genau das Gegenteil, oder? Sie wollen, dass die Leute sich, oder ist es so, Sie wollen bewusst, dass die Leute sich treffen und sehen?
Genau, nun muss man sagen, Live Hamburg ist das physische Pendant. Wir haben auch noch ein digitales, das ist Holy.social. Mhm. Und Holy.social, weil wir eben gesagt haben, nicht jeder lebt ja in Hamburg, Berlin oder Köln. Und wir wollen ja Veränderungen auch überall in Deutschland schaffen, dass wir eben diesen digitalen Ort schaffen, wo wirklich jeder sozial nachhaltig aktiv werden kann. Und es war aber für uns auch klar, dass wir einen physischen Ort bauen wollen und auch müssen, wenn wir das schaffen wollen, was wir uns vornehmen, weil wir Menschen sind einfach physische Wesen. Und ich glaube, wir beide erleben das hier auch gerade. Es ist einfach was anderes, ob man sich persönlich gegenüber sitzt und sich in die Augen schaut. Absolut. Oder ob man das jetzt auf einem Bildschirm tut. Und beides hat seine Berechtigung, aber ohne das Physische geht es nicht, weil gerade wenn ich auch auf die Digitalität gucke und auf die sozialen Medien und wie wir Menschen dort teilweise miteinander umgehen, dann denke ich mir, wenn wir uns in die Augen schauen würden, dann würden wir uns die Sachen, die wir uns da teilweise schreiben, nicht in die Augen sagen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir wieder mehr zusammenkommen und dass auch ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen mit unterschiedlichen Hintergründen und auch wieder so ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln, dass wir vielleicht nicht immer einer Meinung sind, aber dass wir uns deswegen nicht hassen müssen oder nicht mögen müssen und trotzdem auch miteinander sein können.
Wie wird es mit Handys sein an Ihrer Schule? Gibt es da eine Regel?
Das ist jetzt auch wieder eine super dezidierte Frage von Ihnen. Also das wird sicherlich je nach Alter in entsprechendem Maße.
Okay. Aber es ist interessant, ich stelle die Fragen ja auch, weil es hätte ja sein können, dass man, guck mal hier, die Otto, die bestimmt das alles, offensichtlich nicht. Nee, sondern das lassen Sie dem pädagogischen, überlassen Sie dem pädagogischen Personal. Da gibt es jetzt hochinteressante Fragen, zum Beispiel zum Einsatz von iPads in Schulen, wo ja auch wieder sich eine Entwicklung abzeichnet. Das haben Sie vorhin gesagt, irgendwie das die Skandinavier zum Beispiel dazu übergegangen sind, wieder ganz normal mit Schulbüchern zu arbeiten, weil sie feststellen, die Ergebnisse sind viel besser als mit iPads. Ergebnisse viel besser. Was ich interessant finde in diesem Podcast, wo ja viele Menschen sind, die erfolgreich geworden sind, wie viele dabei sind von den richtig Erfolgreichen, die eine ganz schlimme Schulzeit gehabt haben, wo Lehrer gesagt haben, aus dir wird nichts, die mehrfach sitzen geblieben sind. Also erstaunlicherweise viele, die wirklich dann hinterher sehr erfolgreich oder auch sehr reich geworden sind, das war nicht abzusehen in der Schulzeit. Was sagt uns das insgesamt über unser Schulwesen? Dass irgendwie hier, übrigens auch, was auch viele Menschen zusammen haben, die in diesem Podcast, also die erfolgreich sind, aus meiner Erfahrung, sie waren irgendwie immer Außenseiter oder oft Außenseiter in ihrem Leben. Sie nicken schon, aber was sagt uns das über unser Schulwesen? Dass da offensichtlich Leute rauskommen, denen man nicht zutraut. Und das sind dann die großen Karrieren hinlegen.
Naja, das zeigt uns halt, dass unser Schulsystem aus der Zeit der industriellen Revolution kommt, wo man eben diese Fabrikarbeiter brauchte. Und heute brauchen wir aber keine Fabrikarbeiter mehr. Heute brauchen wir eher neurodivergente Menschen. Also ich bin beispielsweise überzeugt, und das ist jetzt eine These, die habe ich wissenschaftlich noch nicht überprüft, aber dass nahezu alle erfolgreichen Unternehmer eine gewisse Neurodivergenz haben, sprich von der klassischen Norm abweichen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir mehr Bewusstheit darüber erlangen, dass Individualität unsere Superpower ist und dass auch das genau das ist, was uns in Zukunft von der KI und von der ganzen Technik unterscheiden wird und dass wir genau darauf eben auch setzen sollten. Am Ende ist natürlich auch, wenn dir jemand sagt, du wirst es nie schaffen, kann das natürlich auch ein großer Antrieb sein, zu sagen, dem beweise ich es jetzt aber. Und das erlebe ich tatsächlich oder habe das auch schon vielfach erlebt, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht immer schlecht, wenn man mal falsch eingeordnet wird oder auch nicht schlimm, aber wichtig ist eben, dass man den Kindern einfach da dann wieder eine gewisse Einordnung gibt und sagt, nur weil dein Lehrer jetzt sagt, du bist irgendwie nicht gut oder eine Pfeife oder was auch immer, heißt das überhaupt noch gar nichts. Und es ist immer deine Chance, ihm auch zu zeigen, dass er falsch liegt.
Aber interessant, was Sie da sagen, weil das ist genau meine Beobachtung, was ich mit dem Außenseiter meinte. Also ne, ich glaube, es gibt so etwas wie ein Erfolgsgeheimnis der Außenseiter. Das kann aber auch nur sein, dass das Menschen sind, die eben nicht so sind, wie man es erwartet. Die haben irgendetwas, was in irgendeiner Form gegen die Norm verstößt. Und das ist aber genau das, was sie antreibt, was sie zu diesem ungewöhnlichen Menschen macht. Und interessant habe ich noch nicht drüber nachgedacht, versucht man natürlich in der Schule genau das abzutrainieren. Genau. Man versucht dieses Besondere, dieses Abweichende, muss irgendwie weg. Und das ist eigentlich Quatsch, weil man dann hinterher in so einem Podcast wie diesem hier sieht, dass die Abweichenden, dass die sind. Also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich, so ein Typ wie Olaf Scholz. Der war ein totaler Außenseiter. Die Leute haben gesagt, was ist das denn? Vor allem mit dem kannst du nicht sprechen. Und am Ende ist er, jetzt kann man das bewerten, seine Amtszeit, wie man möchte, am Ende ist er Bundeskanzler geworden. Und ich glaube, man muss diese, das sind ja gar keine Verrücktheiten, aber man muss dieses, was abweicht, hat das nicht neulich, wer hat das gesagt, war es nicht sogar irgendeiner der großen IT-Menschen aus Amerika, der gesagt hat, ich werde künftig nur noch Leute einstellen, die einen Hau haben. Also das, ne, übertrieben. Aber das ist es, weil alles andere kann wahrscheinlich so eine KI im Zweifel besser.
Ja, ganz genau, so ist es. Und am Ende, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das hat irgendein Fußballtrainer sogar mal gesagt, und ich bin jetzt wirklich kein Fußballfan, ja, aber der hat auch mal gesagt, wenn ich jemanden habe und er sagt zum Beispiel, er kann nur in pinken Räumen besser arbeiten, dann streiche ich dem den Raum auch noch pink, wenn das was bringt, ja. Ich glaube, am Ende, es geht halt um das Ergebnis. Und dass wir da eine gewisse Offenheit haben, wird uns allen helfen, wird uns gesellschaftlich helfen, denn wir leben ja in einem großartigen Land. Wir haben großartige Köpfe, wirklich auch aus allen Hintergründen. Darüber bin ich mir absolut sicher. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass wir denen die Möglichkeit geben, ihre Kreativität, ihren Facettenreichtum und ihre ganze Chance, die sie auch mit sich mitbringen, dass wir das erlebbar machen, dass wir das wirklich auch dieses Potenzial heben, denn das brauchen wir in diesem Land ganz, ganz dringend. Und dann können wir auch wieder eine Vision entwickeln, wo wir hinwollen.
Okay, und das Interessante ist, glaube ich, dass sie so sein müssen, wie sie sind. Und nicht so, also das ist, glaube ich, in der Schule ist es ja oft so, dass sie so werden, wie jemand anders möchte, dass sie werden. Das ist überhaupt nicht ihr Ansatz.
Mein Ansatz sowieso auch noch nie. Und ich bin auch überzeugt, dass das für jeden anderen immer das Beste ist, so auf das eigene zu hören, auf das Innere. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns für sich selbst eigentlich am besten weiß, was gut fühlen ist, dass wir wieder mehr lernen sollten, das auch zu spüren, weil wir das eben durch die ganzen Normen, die uns so auferlegt werden, oftmals dann nicht mehr hören. Und wenn wir das dann eben schaffen, wenn wir dann die eigenen Leidenschaften erkennen und leben, dann sind wir alle zu viel mehr fähig, als wir uns das vorher vorstellen würden.
Wie ist es denn für Sie eigentlich jetzt? Das war ein lang gehegter Traum, ein großer Plan, 8 Jahre vorbereitet. Nun wird es Wirklichkeit. Und wenn man so sich mit Menschen unterhält, die Sie besser kennen als ich, sagen die, mal gucken, was die als nächstes für eine Idee bekommt. Sie lachen schon. Wahrscheinlich ist es so, oder? Also wahrscheinlich, wenn man so unterwegs ist, dann freut man sich, dass es jetzt losgeht, aber damit ist es ja, es ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht nicht, aber mit den Hamburger Goldkirchen, die ja im Ende September ein großes Konzert im Volksparkstadion haben und einerseits sagen, sie können es nicht erwarten, dass dieses Konzert vor 52.000 Leuten ist und andererseits sagen, aber wenn es dann ist, ist es auch vorbei und was kommt dann? Haben Sie dieses Was-kommt-dann-Gefühl auch?
Also für uns ist es ja der Start. Für mich, ich könnte das vergleichen so mit so einem Schulabschluss. Ne? Okay. Also für uns ist quasi der Tag der Eröffnung ist für mich so der Start des Menschen, der den Schulabschluss hat, in das eigentliche Leben.
Okay.
So, und dann geht's ja erst richtig los. Und ich habe so Lust auf diese Veränderung, auf diese Gestaltung, auf dieses Potenzial heben, jedes einzelne Menschen, von jedem Menschen, der auch zu mir kommt, der jetzt vielleicht schon sagt, Mensch, ich durfte an einem Projekt teilnehmen, was die Holistic Foundation gefördert hat. Ich war jetzt schon bei einem kleinen Projekt, weil wir bei Live ja schon neben der Baustelle im Kleinen verproben, was wir dann im Großen machen. Das hat mich inspiriert. Das hat mit meinem Weg was gemacht. Das ist für mich das allergrößte Geschenk und das ist auch mein Antrieb. Und mir wird definitiv nicht langweilig. Ich habe jeden Tag neue Ideen. Das ist so. Und es gibt ja nun mal auch so viel zu tun in unserem Land und deswegen ist es für mich einfach ein riesengroßes Geschenk, gestalten zu dürfen, dieses Privileg zu haben, meine Vision dann Wirklichkeit werden lassen zu können. Und das ist auch das, worauf ich mich konzentriere. Also für mich ist es jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt durchs Ziel gelaufen bin und mich jetzt auf die Terrasse setze.
Letzte Frage, wie war die Reaktion der Schulbehörde? Zu ihrem, also weil Hamburg ja schon Interesse hatte, muss man ja sagen, wir kommen aus einer Zeit, wo Hamburg immer im Bildungsranking immer zu den letzten dreien gehört, mit den beiden anderen Stadtstaaten Bremen und Berlin. Das hatte auch strukturelle Gründe. In der Zwischenzeit ist Hamburg auch durch die Arbeit vom damaligen Schulsenator Thies Rabe ins obere Drittel gestiegen, oftmals sogar noch ein bisschen höher, teilweise in den Top 3, Top 5. Hat man sie mit offenen Armen empfangen und sagen, jawohl, je mehr wir solche Projekte haben, desto besser in Hamburg?
In dem Fall war es tatsächlich immer positiv, weil ich glaube, auch wir konstruktiv und offen auf die Schulbehörde zugegangen sind und auch lernen wollten. Wir wollten das Lernen voneinander ermöglichen. Und am Ende muss man auch ehrlicherweise sagen, es ist ja unser aller Wunsch, die Kinder bestmöglich zu fördern. Es ist ja nicht so, dass sie sagen, so, wir machen das jetzt immer so aus Überzeugung und wir passen es nicht an, weil wir Spaß daran haben, dass vielleicht einzelne Kinder dann nicht optimal gefördert werden, sondern ich erlebe sogar bei Politikern, mit denen ich gesprochen habe, dass sie sagen, ich finde großartig, dass ihr das macht, weil ich glaube, dass genau dadurch auch so dieser positive Druck aufgebaut werden kann, dass wir die Maßnahmen einleiten, die wir brauchen, um auch im Schulsystem vielleicht weitere Veränderungen mit anzustoßen. Und das ist doch großartig. Also wir müssen ja auch nicht immer gegeneinander kämpfen. Wir können ja auch einfach sehen, wo hat der eine die Stärke, wo hat der andere die Stärke und wo können wir dann halt einfach gemeinsam Wandel gestalten.
Vielen Dank.
Danke auch.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.